Es ist uns so eine sehr große Freude, hier zu sein, euch alle sehen zu dürfen, sei es kurz oder ja, besser als überhaupt nicht. 2 Jahre ist schon eine lange Zeit. Wir sagen immer in Chemnitz oder in Abilene, wo sind wir? In Abilene sagen wir immer, ja, in Chemnitz, das ist unsere Gemeindefamilie. Und das meinen wir ehrlich. Das ist, wir denken sehr oft an euch und beten für euch und haben euch mit Gebete und Gedanken begleitet durch den letzten 2 Jahren. Ich kann mich gut erinnern, vor vielen Jahren, ich weiß, dass es überall das Gleiche ist, aber es gab Sonntage, wo alles zusammengeklappt hat. In Gedanken meine ich. Ich meine, die Gebete, die Lieder, Herrnmalgedanken, Schriftlesung, Predigt, kamen alle zusammen. Und wir sagen auf Englisch, it's a God thing. Das ist ein Gott-Ding. Gott ist am Werken, das ist der Heilige Geist, der in uns wohnt und uns führt. Ich denke, das war nie klarer, als was wir bisher erlebt haben heute, mit Gedanken über Vertrauen, mit Gedanken über Sachen, die wir durchmachen müssen in unserem Leben. Und ja, meine Gedanken werden auch in diese Richtung gehen. Die Worte zum Beispiel, die wir vor kurzem gesungen haben. Morgen, mögen Freunde dich auch verlassen, mag die Welt dich schmähen und hassen. Jesus wird deine Hand erfassen. Weil dein Freund will dein Freund und Helfer sein. Mag die Krankheit bedrohen dein Leben. Mag sich Krieg und Gefahr erheben. Mag die Welt auch vor Furcht erbeben. Gott will deine Zuflucht sein. Will die Sorgen nicht von dir weichen? Will die Einsamkeit dich beschleigen? Will dich Unglück und Tod erreichen? Niemals lässt er dich allein. Letzte paar Jahre waren ein bisschen schwierig, nicht wahr? Ich meine, bei uns, bei euch, und wir haben jetzt in den letzten 6 Monaten noch eine akute Höhepunkt erreicht mit, wir sagen Covid, ihr sagt Corona-Fällen in den USA, und hat uns wirklich getroffen, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir hatten viele in der Gemeinde, die krank waren, und einige in unserer Gemeinde sind gestorben, und ich kann mich nie erinnern, dass das sowas passiert ist, wo ich so viele Menschen gekannt habe, die gestorben sind. Schwierig. Und so viele andere Sachen. Wir haben an euch gedacht bei den Hochwasserproblemen in der Vergangenheit, in den letzten Monaten und andere Sachen in unserer Welt. Es ist manchmal einfach überwältigend. So viel los, so viel Schlechtes. Und wenn wir nicht aufpassen, dann kommen diese Worte aus unserem Mund oder in unseren Gedanken. Warum, Herr? Warum ist das so? Warum muss ich das erleben? Vielleicht hat jeder von uns irgendwann diese Frage im Leben gestellt. Denk mal darüber nach. Trotz großer Mühe geht eine Ehe kaputt. Warum, Gott? Trotz Gebete und sehr großer Mühe gehen die Kinder oder machen die Kinder, die wir großerzogen haben, Entscheidungen, die ihr Leben ändern oder schicken die in falsche Richtungen, weg von Gott. Und das gibt uns Kummer. Trotz viel Arbeit haben wir nicht genug Geld, die Rechnungen auszugleichen. Oder ein Kind wird mit körperlichen Behinderungen geboren. Und wir fragen, warum muss das sein? Und wenn wir außerhalb unser Tellerrand hinausblicken, dann sehen wir Kinder verhungern. Wir sehen Krieg. Wir hören von Verfolgungen in unserer Welt. Wir schauen Menschen an, wie ich gesagt habe, die von Corona sterben oder erkrankt sind. Und es ist klar, dass wir manchmal die Frage stellen, wie kann das sein? Wenn Gott so mächtig ist, wie wir behaupten, wie kann das alles passieren? Ja, ja. Und wir können sogar enttäuscht sein von Gott. Ich möchte sagen, dass solche Gedanken nicht neu für unsere Generation sind. Die waren immer da. Leute haben immer so gedacht und Schwierigkeiten gehabt. Ich habe an Hiob gedacht, der diese gleiche Ratlosigkeit, dieser Mangel an Verständnis hatte in seinem Leben. Und ich möchte eine Stelle vorlesen. Ich habe keine Bibel, ihr habt das bemerkt. Ich habe meine deutsche Bibel nicht mit diesmal. Und ich habe die Texte alle am Tablet. Es ist in Hiob, Kapitel 7 und Vers 20. Und Hiob ist eigentlich am Ende. Und er sagt, habe ich gesündigt? Was tat ich dir an, du Wächter der Menschen? Warum hast du mich zu deiner Zielscheibe gemacht? Warum werde ich mir selbst zur Last? Und warum vergibst du mein Vergehen nicht? Und erlässt mir meine Schuld? So lege ich mich jetzt in den Erdenstaub. Und wenn du mich suchst, so bin ich nicht mehr. So frustriert, so am Ende. Warum hast du mich zu deiner Zielscheibe gemacht? Mose hat ähnliche Gedanken. Als er mit ein abtrünniges Volk zu tun hatte, sagt er im 4. Mose, Kapitel 11, Verse 10 bis 15, Mose hörte die Leute jammern, eine Sippe wie die andere. Sie standen vor ihren Zelten und der Zorn Jahwes flammte heftig auf. Das missfiel Mose sehr. Und er sagte zu Jahwe, warum behandelst du deinen Diener so schlecht und womit habe ich es verdient, dass du die Last dieses ganzen Volkes auf mich legst? Bin ich denn mit diesem Volk schwanger gegangen? Oder habe ich es geboren, dass du von mir verlangst, es wie ein Wärter an der Brust zu tragen und in das Land zu bringen, das du ihren Vätern zugesagt hast? Woher soll ich denn Fleisch nehmen, um es diesem ganzen Volk zu geben? Sie liegen mir in den Ohren mit ihrem Geschrei und wollen Fleisch zu essen haben. Ich allein kann dieses Volk nicht tragen. Das ist mir zu schwer. Wenn du aber weiter so mit mir umgehen willst, dann töte mich lieber, wenn du mir gnädig bist, damit ich mein Unglück nicht länger ansehen muss. Ich kann sagen, ich war noch nicht so weit in meinem Leben. Hoffentlich könnt ihr das auch sagen, aber manchmal haben wir diese Gefühle. So hatten Abraham, Mose, Jakob, Elia, David, Jonah, Jeremia. Wir sind in guter Gesellschaft eigentlich, wenn wir solche Gedanken haben. Aber heute wollen wir einen Mann betrachten, der fast, sage ich so, unbekannt ist in der Schrift. Vielleicht, weil wir seinen Namen nicht sehr gut aussprechen können. Habakuk. Kam ein Mitglied zu mir in der Gemeinde vor ein paar Monaten in Abilene und sagte, Larry, wie spricht man diesen Namen aus in der Bibel? Ich habe gelesen im Alten Testament, wie sagt man das? Habakkuk, sagen wir auf Englisch, das ist schwer genug, Habakkuk. Aber wenn ihr eine Bibel habt und das folgen wollt, wir haben nicht die Zeit, das ganze kleine Prophetie von Habakkuk zu lesen. Aber es ist da. Ich habe geguckt heute früh und Habakkuk ist noch da im Alten Testament. Im historischen Zusammenhang befinden wir Habakkuk in einer schlimmen Zeit in der Geschichte von dem Volk Gottes. Könige haben nur Böses getan. Könige wie Amon oder Manasse haben nur Böses getan oder fast nur Böses getan. Und dann kam Josia, wir kennen ihn, der ein guter König war, der tatsächlich an Gott geglaubt hat und das Volk wieder zu Gott führen wollte. Eine sehr berührende Geschichte. Aber seinen Sohn, Joachas, seine Regierung wird beschrieben in einem Satz. 2. König 23, 32, er tat, was Jahwe verabscheute, genau wie seine Vorfahren. Und nachdem ging alles bergab für das Volk, alle. Und es ist in dieser Zeit und in den Jahren danach, dass wir von Menschen wie Jeremia lesen und Nahum und Zephania und Habakkuk, der Prophet Habakkuk. Das kleine Buch hat tatsächlich mit Glauben und Vertrauen zu tun. Und ist für mich eine Lieblingsstelle, muss ich sagen. Ich habe Karen gesagt am Tisch heute früh, das ist eine Sache, das Schöne ist, wenn man als Gast predigt irgendwo, dann kann man wählen, was man will, was man am liebsten predigt. So ist es. Und ich will, dass wir nur einige Verse aus dem kleinen Buch Habakuk angucken. Wir fangen mit Kapitel 1, 1 bis 4. Lies mal selber. Aber Habakuk ringt eigentlich mit einem Problem. Und er spricht Gott an und sagt eigentlich, wie lange müssen wir warten, bis du etwas tust, Gott? Guck mal um uns, wie alles kaputt ist, im Eimer ist. Wie lange müssen wir warten, bis du etwas wirkst, wie du etwas tust? Die Nation ist korrupt, es gibt Gewalt, es gibt Ungerechtigkeit, es gibt Konflikt, es gibt Streit. Das Gesetz, was Gott gegeben hat, ist unwirksam, weil niemand es folgt. Als ich das gelesen habe, meinte ich, der redet von dem Land, in dem ich lebe, jetzt im 21. Jahrhundert. Aber dann antwortet Gott im Kapitel 1, Verse 5 bis 11, und diese Verse werde ich vorlesen. Gott sagt zu Habakuk, seht euch unter den Völkern um, staunt und erstarrt. In eurer Zeit geschieht etwas, das ihr nicht glauben würdet, wenn es jemand erzählt. Seht her, ich stachle die Chaldäer, das sind die Babyloner, das grausame, ungestüme Volk, das die Weiten der Erde durchzieht, um Länder in Besitz zu nehmen, die ihm nicht gehören. Ein schreckliches und furchtbares Volk, das sich selbst sein Recht herausnimmt und seine Hoheit bestimmt. Schneller als Leoparden sind seine Pferde und wilder als hungrige Wölfe. Seine Pferde sind Reiterstürmen heran. Sie kommen aus der Ferne. Wie Geier fliegen sie herbei und stürzen sich auf den Fraß. Sie sind entschlossen zu roher Gewalt, ihre Blicke vorwärts gerichtet. Gefangene schaufeln sie ein wie Sand. Mit Königen treiben sie ihren Spott, Würdenträger sind ihr Gelächter. Über jede Festung lachen sie nur, schütten einen Wal auf und nehmen sie ein. Dann ziehen sie weiter, wie der Sturm fegen sie dahin und machen sich schuldig, sagt Gott am Ende von allem. Denn ihr Gott, Habakuk, ist die eigene Kraft. Tolle Worte, tolle Worte. Gott sagt mit anderen Worten, guck mal, Habakuk, das hast du noch nie gesehen in deinem Leben. Wirst du nie sowas Ähnliches sehen. Ich hole ein Volk, das grausame Volk aus Babylon, hierher und sie werden euch überfahren. Schöne Worte, ne? Meinst du, Gott, willst du mir sagen, dass du diese grausame Volk zu uns schickst? Stellt ihr euch vor, was er für Gedanken hatte. Und er musste das weiter an das Volk geben. Vers 12, Kapitel 1. Bist nicht du, Jahwe, schon immer ein heiliger Gott? Wir werden doch nicht sterben. Du hast sie wohl nur zum Gericht eingesetzt, Jahwe. Du, unser Fels, hast du nur zur Züchtigung bestellt. Oder du hast zu reine Augen, um Böses mit anzusehen. Du schaust nicht bei Misshandlungen zu. Warum lässt du dann diese Räuber gewähren? Warum schweigst du, wenn der Gottlose den Gerechten verschlingt? Warum behandelst du Menschen, als wären sie Fische im Meer oder Meer oder kriechendes Getier, das keinen Herrscher hat? Seine Frustration ist zu spüren, nicht wahr? Wie kannst du das machen als ein heiliger Gott? Wie kannst du sowas machen? Warum? Warum? Aber wir müssen Vers 13 nochmal reden. Du hast zu reine Augen, um Böses mit anzusehen. Du schaust nicht bei Misshandlungen zu. Warum schweigst du? Es ist interessant, dass Habakuk dieses Wort Schweigen benutzt. Gott, warum sagst du nichts? Warum tust du nichts? Warum schweigst du? Warum benutzt du solche Menschen? Wenn ich dich am meisten gebrauchen kann, Gott, wo steckst du? Wo bist du? Habt ihr diese Worte gehört? Ich sehr, sehr oft. Ich habe x-mal gebetet und keine Antwort bekommen von Gott. Das höre ich fast täglich. Ja, ich habe jemanden verloren, der mir sehr lieb war. Wo steckst du, Gott? Ich habe diese Krankheit. Ich weiß nicht, ob ich noch leben werde. Wo steckst du? Wenn alles scheint in deinem Leben aus dem Leim zu gehen, warum schweigst Gott? Das Wort Schweigen, wie wir hier lesen, lesen wir nochmal in Kapitel 2. Wir lesen im Kapitel 2 nichts weiteres, wo Gott sagt am Ende, Jahwe ist in seinem heiligen Palast. Alle Welt schweige vor ihm. Und dann lernen wir dadurch oder daraus vertrauen, langsam, nicht wahr? Gott sagt, hör auf zu meckern, hör auf zu reden, schau zu, vertraue mich. Lass mich tun, was ich tun kann und will in meiner Zeit. Ein Vertrauen an Gott. Und wenn man überlegt, das ist genau das, was Frieden bringt in unserem Leben. Corona-Zeiten, Kriegszeiten, Vertrauen zu Gott ist das Einzige, was Frieden bringt. Kapitel 3 ist so sehr schön geschrieben. Ich hoffe, dass ihr nach Hause geht und die ganze kleine Prophetie durchliest. Aber so schön geschrieben wie ein Gedicht, in dem wir einen Glauben sehen, der in ehrfürchtlicher Stille vor Gott steht. Vers 16, das haben wir schon bei der Vorlesung gehört. Nachdem Habakuk beschrieben hat, in dem dritten Kapitel, wie Gott wirkt in der Welt, im Interesse seines Volkes, dann kam er zu dem Punkt, wo er die Pläne Gottes endlich mal im Vertrauen akzeptiert. Aber seine menschliche Seite ist auch zu sehen. Er sagt, ich zittere am ganzen Leib, als ich es hörte. Ich vernahm den Lärm und schrie. Der Schreck fuhr mir in die Glieder und meine Knie wurden weich. Nun warte ich auf den Tag der Bedrängnis für das Volk, das jetzt gegen uns zieht. Stellt ihr euch vor, wenn ihr wusstet, ihr seid schwach, ihr könnt nichts dagegen tun, weil Gott das geplant hat. Es kommt ein Volk, es wird grausam, es wird gewaltig, es wird furchtbar. Du siehst sie, du hörst sie kommen. Was magst du? Was magst du? Und dann sagt der Vers 17, was wir gehört hatten. Zwar blüht der Feigenbaum nicht, es gibt kein Essen mehr. Der Weinstock bringt keinen Ertrag, der Ölbaum hat keine Oliven, die Kornfelder keine Frucht. Aus dem Pferch sind die Schafe verschwunden, kein Rind steht mehr in den Ställen. Es gibt nichts mehr. Es gibt nichts mehr zu essen, es gibt nichts mehr zu trinken. Und dann sagt der Vers 18, dennoch will ich jubeln über Jahwe. Solche Worte des Vertrauens. Dennoch will ich mich freuen über den Gott meines Heils. Denn Jahwe, der Herr, ist meine Kraft. Er macht meine Füße schnell wie Gazellen, lässt mich sicher die Berge beschreiten. Obwohl das Essen verschwindet, obwohl alles im Eimer ist, trotzdem kann ich, werde ich jubeln. Es gibt Dinge, die uns manchmal zum Boden drängen, nicht wahr? Haben wir alle erlebt. So oder so. Emotionell gesehen, körperlich gesehen, geistlich gesehen, aber trotzdem dienen wir einem Gott, der uns erheben kann und erheben will. Der uns die Kraft geben will, das zu übersteigen, zu beschreiten, wie er sagt hier. Ein Gott, der uns befähigt, vorwärts und aufwärts zu gehen. Ach so, ich habe vergessen. Wisst ihr, was der Name Habakuk eigentlich bedeutet? Eine Umarmung. Ist das nicht toll? Eine Umarmung, oder? Ein Friedenstiftender. Und Habakuk gibt mir eine große Umarmung hier und sagt, gebe nicht auf. Egal was passiert in dem Leben, gebe nicht auf. Gott ist immer dabei. Und Gott hat dich immer lieb. Schaut die Umstände an, schaut alles an, aber vergiss Gott nicht. Keine Angst, keine Angst. Dennoch will ich jubeln über Jahwe, dennoch will ich mich freuen über Gott. Erinnert mich an die Worte von Jesus. Johannes Kapitel 16, 33, nachdem er versucht hat, seine Jünger alles zu erklären, was in den nächsten Tagen geschehen werden. Und er sagt, ich habe euch das gesagt, damit ihr in meinem Frieden geborgen seid. In der Welt wird man Druck auf euch ausüben. Aber verliert nicht den Mut. Ich habe die Welt besiegt. Und so die Antwort, zum Schluss die Antwort auf die Frage, warum Gott, kommt nicht mit Worten. Als ob wir magische Worte sprechen konnten und alles erledigt wird. Die Antwort kam nicht mit einem Wort, sondern mit dem Wort, Jesus Christus, nicht wahr? Die Antwort ist nicht etwas, sondern jemand. Die Frage, die geblieben sind, ist eigentlich nicht, warum Gott, sondern können wir Gott vertrauen, egal was passiert in unserem Leben? Amen. Okay.